Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen. Eine frische Podcast-Folge von Erfolgreich im Herzbusiness. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße sehr herzlich Frau Professor Dr. Eva-Maria Wagner, die Frauenfinanzberatung, und zwar eine wissenschaftlich fundierte, gegründet hat. Und liebe Eva-Maria, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist.
Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, heute sprechen wir mal über ein Thema, über das Frauen deiner und meiner Meinung nach viel zu selten reden, über Money, genau. Money, Money, oder?
Genau.
Warum machen wir das so selten? Warum sind wir da vielleicht auch manchmal ein wenig verschämt, kann man das sagen?
Gute Frage. Ich denke, einerseits ist es so, wir sind so gewohnt, das macht schon mein Mann. Das ist sicher das eine. Auch in den Familien macht es ja meist der Mann. Das heißt, zu Hause hat es auch der Mann gemacht. Und ja, da muss man erstmal drauf kommen, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, für einen selber es auch zu machen.
Ja. Sehr gut. Und das machen wir heute. Und heute räumen wir ein bisschen auf, kitzeln mal, lassen überall mal Luft rein und heben jedes kleine Fitzelchen mal hoch, damit das nicht so bleibt. Denn das ist deine große Mission. Das verbindet uns auch. Das verbindet deine Mission mit der Uplift-Vision und Mission, nämlich Frauen in ihre Eigenverantwortung, in ihre Eigenständigkeit, ja, und in ihre finanzielle Freiheit zu führen. Würdest du noch was ergänzen? Ist deine Mission vielleicht noch von weiteren Schlagworten begleitet, außer denen, die ich gerade angesprochen habe?
Ja, ich denke mal, was man noch hinzufügen könnte, ich möchte, dass sie die Gestaltungskraft erkennen, die Finanzen für sie haben, für ihr Leben, auch für ihre Selbstwirksamkeit, für ihre Zufriedenheit. Also viel weiter darüber hinaus, als dass sie jetzt was entschieden haben. Und in der Regel merkt man das meist erst im Laufe der Zeit.
Ja.
Genau. Also der Weitblick, sowohl beim Investieren als auch in der eigenen Wirkungskraft. Das würde ich vielleicht noch hinzufügen.
Das heißt, es ist auch deine Aufgabe, mal diesen Spot viel, viel weiter zu richten als nur auf die nächste Gehaltsabrechnung im nächsten Monat. Du siehst es auch als deine Pflicht an. Habe ich das richtig aufgefangen, mal darüber aufzuklären, was es bedeutet, wenn wir heute Chancen an uns vorüberziehen lassen?
Genau. So kann man es ja, du hast es ja schon ausgedrückt, Nicole. Chancen an uns vorüberziehen lassen. Das ist genau, was wir tun. Und wir wissen, dass Finanzen einfach eine unglaubliche Macht haben in unserer Welt, weil alles kostet Geld. Und wenn wir keins oder wenig haben, können wir einfach viel weniger erreichen. Und ich merke das halt häufig, dass man auch das Alter dann wegschiebt oder die Zukunft wegschiebt. Und Altersarmut ist eins der größten Probleme unserer Zeit.
Ja.
Nicht nur für Frauen, aber insbesondere für Frauen.
Ja, und jetzt haben wir die Möglichkeit, ne? Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, es ist nie zu spät, sich damit zu beschäftigen, aber da kommen wir in den Details drauf, nachdem wir unser ganz berühmtes Satzergänzungsspiel gespielt haben. Ich habe dir ein paar Sätze mitgebracht und bitte dich, die zu ergänzen. Der erste Satz lautet: Wenn Geld sprechen könnte, würde es Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen
sagen, das ist dein Leben.
Tu was. Ja, das ist dein Leben. Ja, wie schön. Denn Geld ist nichts Dreckiges, ist nichts Stinkiges, ist nichts, was abzutrennen ist. Geld ist dein Leben. Wow, großer Satz. Und bedeutet, teil das nicht ab von dir. Ne? Lehn's nicht ab, schieb's nicht in die Ecke von, das ist dreckig, das ist brauche ich nicht, Geld ist mir nicht wichtig, sondern hol's vielleicht wirklich mitten ins Leben. Könnten wir das so festhalten?
Genau, hol es mitten ins Leben und vor allen Dingen, es macht Spaß. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Mhm. Es macht einfach Spaß. Natürlich ist Geld nicht dein ganzes Leben, das ist auch klar. Aber es ist ein großer Teil davon und wenn du dich darum nicht sorgen musst und machen kannst, was du gerne machen möchtest, dann ist es einfach Freude. Mhm. Und es kann auch schon der Investitionsprozess Spaß machen.
Ist der spielerisch für dich?
Ja,
Das darf er dann auch sein. Sehr schön, da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Das nächste Satzfragment lautet, das Wort Gerechtigkeit in Bezug auf Vermögensaufbau, ...
ist immer besser, erfüllt heutzutage besser denn je in der Geschichte. Weil wir viel mehr an Informationen kommen denn je, wir viel mehr Ausbildung noch online bekommen denn je, weil wir Zugang haben zu allen Aktien der Welt, zu Kryptowährungen. Das ist eigentlich ein Beispiel für Demokratisierung. Wir sind schon sehr früh, gleich in der Erstehung von Kryptowährungen, können wir dabei sein. Das ist bei Aktien in der Regel nicht der Fall. Und man sieht es eigentlich auch daran, wie Kryptowährungen im Vergleich zu Aktien steigen. Das ist extrem stark. Das heißt, wir nehmen all das mit, was private Märkte mitnehmen, schon vorher, bevor überhaupt eine Aktie börsennotiert wird. Und daran sehen wir sehr schön, wie sich sowas entwickeln kann. Und wenn wir den Bitcoin vergleichen in der historischen Performance, seit 2011 bis Ende 24 sind es 104% pro Jahr. Und der Technologieindex Nasdaq sind 18% pro Jahr.
Gegenüber so einem Tagesgeldkonto doch ein kleiner Unterschied, oder?
Ja, das natürlich, klar. Das Tagesgeld ist für mich eigentlich die Liquiditätsreserve. Auch wichtig. Brauche ich aber wirklich nur für das Geld, das ich unmittelbar oder in naher Zukunft brauche. Aber nicht, dass ich in Jahren brauche. Oder Jahrzehnten.
Ja, wichtig zu unterscheiden, ne? Diese Horizonte auch nochmal auseinanderzunehmen. Was ich, so lautet der dritte Satz, den ich dir mitgebracht habe, was ich im Bereich Finanzen niemals erwartet hätte, ist,
dass Frauen so eine geringe Rolle spielen, als ich eingetreten bin, ja.
Da warst du idealistischer?
Ja, das war mir natürlich nicht bewusst. Ich habe studiert und habe dann promoviert und bin da auf derivative Geschäfte gestoßen und welchen Rolle die gespielt haben im Verfall der Metallgesellschaft, ein damals sehr honoriges Unternehmen wie die heutige Telekom vielleicht, das kennt sie kaum noch jemand, die haben sich ruiniert durch Absicherungsgeschäfte am Ölterminmarkt in New York, ein kleines Team. Und das fand ich so spannend, dass ich darüber promoviert habe, über Risikomanagementstrategien für Rohstoffproduzenten. Und daraufhin habe ich dann angefangen, ich wollte eigentlich nie zur Bank, muss ich dazu sagen. Das war für mich so wie für die meisten immer schrecklich. Und dann habe ich aber gesehen, welche Chancen sich daraus ergaben und bin damals zum Schweizer Bankverein gegangen, der heutigen UBS. Und da haben wir tatsächlich ein riesen Research-Projekt gestartet und haben alle Ausfallrisiken der Bank, die größten Risiken neben Marktrisiken, also wenn sie zum Beispiel einen Kredit vergeben, der Kunde fällt aus, zahlt er ja nicht zurück. Das sind Ausfallrisiken. Oder wird schlechter in der Bonität. Und ein sehr, sehr großes Research-Projekt startet und am Schluss auch diese Risiken in den Kapitalmarkt transferiert und die ersten Kreditderivate der Welt strukturiert. Heute ein Trilliardenmarkt.
Wow.
Unfassbar. Und da habe ich aber gesehen, wie wenig Frauen es gibt.
Da warst du allein auf weiter Flur, im wahrsten Sinne des Wortes.
Es gab da noch so die ein oder andere, vielleicht noch eine im Team, aber das war's dann auch.
Wow. Hat sich daran was geändert in der Zwischenzeit? Was denkst du?
Vielleicht ein bisschen was, ja, schon.
Aber
nicht so richtig viel, weil es ist mir letzte Woche aufgefallen, da bin ich auf einen Kongress nach Berlin gefahren. Da ging es um nachhaltige Finanzanlagen. Und ich kam rein und es waren ganz viele Frauen da. Und ich war so positiv überrascht, weil ich kurz zuvor noch im Sachwertkongress war. Fast nur Männer.
Wow.
Und so kenne ich es eigentlich auch. Und da habe ich auch gesehen, was ich auch in meiner Praxis erlebe, dass Frauen nachhaltige Anlagen mehr interessiert noch als Männer. Also häufiger Ja sagen, danach fragen und offenbar sich auch mehr beruflich damit beschäftigen.
Wow, also zieht einander an. Das finde ich mal einen interessanten Aspekt. Also das große Wort Sinn ist nicht nur bei der Berufsfindung im Bild der Frauen, sondern sogar bei der Anlage, beim Vermögensaufbau. Finde ich spannend. Sehr schön. Aber das war der Überraschungsmoment. Mein vorletzter Satz für dich zur Vervollständigung lautet, Menschen, die mich aus meiner Kindheit kennen, sagen heute über mich?
Eva Maria ist eine Strategin.
Und war es schon immer?
War ich schon immer. Ich habe schon immer weit in die Zukunft gedacht, ja.
Wow, also kein Überraschungseffekt. Die sagen nicht, hätte ich nie gedacht. Ich dachte, die macht mal ein Wolllädchen auf und wird Strickweltmeisterin.
Nee, das hätten die von mir nicht gedacht. Da war ich schon immer anders, war schon immer sehr quantitativ orientiert. Ich war schon immer, ich wusste mit 12 schon, dass ich promovieren will.
Wow. Okay.
Weil meine Mutter hat mich, genau, die hat damals studiert, die hat mich mitgenommen an die Hochschule. Da habe ich einen sehr interessanten Vortrag über das Milgram-Experiment gehört. Das weiß nicht, ob das bekannt ist. Da geht es darum, wie die Bedeutung von wichtigen Personen, zum Beispiel Professoren oder Führungskräften, wenn die etwas sagen, dann glaubt man es sehr leicht und geht sehr weit. Und da ging es sogar um Stromschläge bei Menschen. Also man hat da so ein bisschen getestet, wie konnte es kommen, dass im Dritten Reich so viele Menschen sowas gemacht haben. Und ich fand das so faszinierend, dass ich mir gesagt habe, ich will studieren und promovieren. Und daran habe ich festgehalten.
Wow, da ist sehr schnell ja. das große Ziel vor deinen Augen gewesen. Jetzt kennen wir uns aus dem Uplift-Kosmos. Du bist eine Uplifterin und kennst das Wort C-Ziel, Crazy Ziel natürlich. Mhm. Verrätst du uns irgendetwas um dein großes, großes Big-Ziel, das dich elektrisiert? Mit was das vielleicht zu tun hat?
Also mich elektrisiert der Tag, an dem Frauen und Männer gleichberechtigt über das Thema Finanzen schauen. Das würde mich elektrisieren, indem Frauen wirklich erkennen die Gestaltungsmacht, die Kraft von Finanzen und verstehen, dass es sehr viel bringt, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment gar nicht gut findet, so wie ich Banken damals. Die den Spaß daran erkennen und die Wirkungskraft, die es für sich hat, daran erkennen. Wenn das weiter verbreitet wäre, ich sage gleichberechtigt, ist ein großes Wort. Ich denke, das werden wir so schnell nicht erreichen. Aber das ist eigentlich ein Ziel, dass ich aufstehe und eine Frau treffe und Finanzen sind für sie so selbstverständlich wie für den Mann.
Super, und da wirst du zu beitragen. Und wer deine Biografie sich vielleicht auch in LinkedIn oder wo auch immer mal zu Gemüte führt, sieht schon, es läuft ohnehin alles darauf hinaus. Du zahlst jeden Tag auf dieses große C-Ziel ein. Du bist selbst Inhaberin eines Family Offices, die Wagner GmbH. Du hast einen Lehrstuhl in Berlin gehabt über viele, viele Jahre für Finance and Accounting. Du hast lange, wie du gerade ja schon erzählt hast, auch im Kreditrisikomanagement gearbeitet. Du hast Produkte selbst entworfen und zwar wirklich als Pionierin damals, heute Milliardenmärkte. Da warst du ganz, ganz vorne mit dabei. Also man sieht schon, es läuft alles auf Gestaltung von Vermögen, Gestaltung von Finanzkraft hinaus. Und du willst das uns Frauen weitergeben, was wir natürlich richtig, richtig toll finden. Und ja, jetzt weiß ich, dass du so ein paar Spitznamen hast, so ein paar Nicknames, sowas wie ja Warren Buffett für Deutschland, die weibliche Warren Buffett, Profit. Wie kommt es dazu, dass du da vielleicht auch in diese Ecke gestellt wirst? Einerseits, klar, Profit liegt nahe, das ist deine akademische Vorbildung, das ist deine Art und Weise, wie du an Vermögensaufbau rangehst, nämlich eben nicht produkt- oder provisionsgetrieben, sondern ganz im Gegenteil. Du kommst aus dem Bereich Empirie, du kommst aus der evidenzbasierten Ecke. Du bist eine wissenschaftlich fundierte Vermögensverwalterin. Und das unterscheidet dich ja nun mal von vielen, vielen, die eigentlich am liebsten ihr eigenes Portfolio verticken und dafür ihre Provisionen kassieren. Vielleicht kannst du uns zu dem anderen Spitznamen noch was sagen. Wie kommt es dazu, dass du mit Warren Buffett gerne in einen Topf geworfen wirst?
Ich denke, weil auch Warren Buffett ein großer Stratege war. Er hat schon, also erstens ist er natürlich immer seinen Träumen nachgegangen. Er hat als Kind sehr früh bemerkt, dass ihn Finanzen faszinieren, die Börse fasziniert. Und er hat das immer, immer gut geheißen, dass ihm das, also es war ein Segen, dass er es so früh bemerkt hat. Das heißt, er konnte die volle Kraft ausschöpfen und hat schon, ich weiß es nicht, ob es jetzt 11 war oder 12, ich kann mich erinnern, seine erste Aktie gekauft. Hatte auch Glück. Er sagt, er hatte großes Glück im Leben, dass er in Amerika geboren wurde und dass er einen Vater hatte, der aus dem Investmentgeschäft auch schon kam. Das war für ihn ein Vorteil. Aber er hat auch sehr strategisch gedacht und er hat immer erkannt, dass ich, klar, Risiken eingehen muss, dass ich die aber sehr gut kontrollieren kann, indem ich A, viel darüber weiß und B, auch die Kraft der Zeit kenne. Also ich glaube, Milliardär wurde erst in den 50ern, sage ich jetzt mal so.
Erst.
Ja, erst. Also, die meisten wären es nie, ne? Aber man denkt ja immer, Warren Buffett war schon immer reich. Also steinreich, sag ich jetzt mal so. Und heute ist seine Firma Berkshire Hathaway, glaube ich, 50.000-fach höher notiert, als er sie gekauft und gegründet hatte. Und das ist aber die Kraft der Zeit. Und wenn man ihm zuhört, dann sagt er immer, ja, es war nicht der Zeitpunkt genau, den habe ich meistens gar nicht getroffen. Also ich kaufte eine Aktie und ist erstmal gefallen oder so. Oder ich habe sie viel zu früh wieder verkauft. Sondern er hat immer verstanden, die Zeit schafft das Vermögen. Und das sehe ich eigentlich genauso.
Ja, und das scheint dann auch wirklich so eine Parallele zu sein, gar nicht auf diesen einen Lucky Moment zu setzen, gar nicht auf das eine große Wunder oder diese eine coole Entscheidung, sondern ja, der Faktor Zeit. Und da höre ich schon raus, da braucht's eine ruhige Hand, oder?
Ja, also man sollte sich nicht von der Tagespresse so beeinflussen lassen, sondern den weiteren Blick haben beim Investieren generell. Und bei Aktien steht uns ja die Welt offen. Viele verwechseln das mit, ja, jetzt haben wir gerade eine Rezession in Deutschland, ich hoffe, sie ist bald vorbei. Aber ich muss den Blick weiter haben, ich kann den Blick auf die Welt haben. Und wenn ich glaube, dass die Welt wohlhabender wird, dann wird auch mein Aktienportfolio steigen. Ja. Weil Aktien bedeuten Wirtschaftskraft. Wow. Ja. Das ist halt der Punkt, ne? Also dieses Weite nicht nur in die Ferne, in die Zeit, sondern auch, was umgibt mich dann alles so neben meinem kleinen Schreibtisch, meiner Stadt, in der ich lebe, meinen Freunden, die ich so kenne? Das ist halt weitaus mehr.
Oh, das sind ganz wichtige Perspektive, die wir auch schon unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen als Takeaway mitgeben können. Bitte nicht Tagespresse abhängig sein und auf die Hypes nach oben oder unten abfahren, sondern als das betrachten, wie du es gerade beschrieben hast, mein Vermögen ist ein Abbild oder ein Spiegel einer weltweiten Wirtschaftsmacht. Und nicht nur wir Uplifterinnen wissen das genau, wenn es irgendwo Verluste gibt, ne, Rezession in Deutschland, dann gibt es irgendwo anders Gewinne. Es ist immer alles zeitgleich da. Und das sich auf der Zunge zergehen zu lassen und nicht in Panik zu verfallen, das könnte ja schon mal so ein Blickwinkel sein, den wir hier heute auch weitergeben, oder?
Ganz genau. Und damit mir das auch gelingt, dass ich nicht in Panik verfalle, ist es sehr wichtig, dass ich als Investorin selber weiß, wo ist denn meine Risikoaffinität? Wie viel kann ich denn verkraften, damit ich gut lebe? Und das ist eines der zentralen Bestandteile meines Empowerments und meiner Beratung. Wie viel kann ich aber höchstens eingehen, um mich nicht zu ruinieren? Und wie viel muss ich eingehen, um meine Ziele zu erreichen?
Ja.
Und das dann so zu allozieren, Portfolioallokation ist der Schlüssel zum Glück. Die, die in Panik rausgehen, sind die, die viel zu viel riskiert haben und die das dann emotional nicht mehr schaffen.
Das heißt, Mindset spielt eine große Rolle, denn wenn die Emotionen wegkippen, dann können uns die Gedanken helfen. Spielt es eine Rolle in deiner Finanzberatung für Frauen? Hilfst du dabei, auch die richtigen Gedanken zu halten?
Auf jeden Fall. Finanzcoaching ist ein großer Bestandteil und auch Verhaltenscoaching, so nennt es die Branche, die zu machen und zwar immer da zu sein, auch wenn es wirklich schwierig wird. Gerade dann ist Verhaltenscoaching wichtig. Und eigentlich muss ich dann wirklich nur sagen aus der Erfahrung heraus, welches Verhalten richtig wäre und das belegen.
Ja, mit Wissenschaft, da ist sie wieder, die Frau
Professor. Genau. Und dann werden die Leute, auch Frauen, auch schon wieder sehr viel ruhiger. Aber ich bereite sie darauf ja auch schon vor. Das heißt, sie sind gar nicht so erstaunt darüber. Sie werden nur noch mal erinnert und durchgeführt und gesagt, bleib dabei, nutze eher im Momentan die Phase, um dein Vermögen weiter zu mehren, nämlich günstiger kaufe. Dann habe ich nachher natürlich mehr davon, als wenn ich teuer einkaufe.
Ja, spannend. Ich würde gerne nochmal auf Warren Buffett eingehen. Du sagtest gerade dieser Faktor Glück und der Faktor Herkunft. Also er kam schon aus einer finanzaffinen Familie. Er ist natürlich auch in einem sehr risikofreudigen Umfeld in den USA groß geworden. Wie ist es bei dir? Hast du auch solche guten Startchancen gehabt? Also etwas, was vielleicht wie eine Startspritze zu sehen ist? Oder lief das bei dir ganz persönlich anders?
Naja, ganz so gut wie Warren Buffett natürlich nicht. Aber es war immer klar, ich darf studieren. Man hat immer meine Ausbildung gefördert. Und ich glaube, ich hatte dann auch Glück, dass ich auf die Derivate gestoßen bin in den Anfang der 90er Jahre. Da war das ganz neu weltweit. Ja. Also derivative Geschäfte sind ja zum Beispiel Optionen oder Kreditderivate. Also das sind ja alles derivative Geschäfte. Die sind Finanzprodukte, die sich beziehen auf eine Aktie oder auf ein Risiko, auf irgendetwas und eben separat gehandelt werden als eigene Finanzprodukte, aber immer in Bezug auf eine unterliegende Größe, wie beispielsweise eine Aktie. Und das war damals ganz innovativ. Und da habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich dann eine Bankenwelt vorgefunden habe, die auch genau das erkannt hat, wohl zeitgleich und genutzt hat, um eben sich quantitative aufzustellen und die derivativen Geschäfte mehr für sich zunutze gemacht hat, um ihr Business zu verbessern, zu optimieren.
Würdest du sagen, du hast heute noch ein Faible dafür oder ist es sogar schlecht, ein Faible zu haben für gewisse Produkte?
Ich finde es nicht schlecht. Nein, ich habe heute noch ein Faible für derivative Geschäfte. Ich bin selbst neben Finanzberaterin, habe ich auch eine Hedgefonds-Ausbildung und Trader-Ausbildung gemacht. Und ich nutze durchaus Optionen auch, um zu traden für mein eigenes Family Office. Die Dr. Wagner ist eine Finanzberatung. Ich habe ein Family Office noch für meine private Vermögensverwaltung. Und in dieser nutze ich neben langfristigen Strategien durchaus auch Optionsstrategien, die dann bis zu einem Jahr dauern.
Aber beobachtest du das als einen großen Fehler, vielleicht von Kollegen sehr eingegrenzt im Blickfeld zu sein? Ist das so ein Ding, wo du sagst, Mensch, aufpassen, es gibt Beraterinnen und Berater, die vielleicht durch so ein Faible auch eine wahre Schwäche haben?
Du meinst jetzt ein Faible für Derivat?
Zum Beispiel für irgendein Produkt oder ein Teil des Portfolios. Es gibt ja vielleicht Menschen, die oder Finanzberater, die besonders auf Aktien beraten, die besonders auf Versicherung beraten, die besonders auf XYZ beraten. Ist es schon wichtig, diesen Rundumblick zu haben und zumindest zu wissen, warum ich etwas ein- oder ausschließe?
Auf jeden Fall. Das ist sogar sehr wichtig. Ich meine, dass die Finanzberaterwelt in Deutschland ist sehr divers. Ich bin eigentlich unterwegs auf einem Feld, das auch immer mehr kommt, dass ich nach Gütervereinbarung berate. Also die Kundin bezahlt mich. Ich verdiene nicht an den Produkten, den ich ihr vermittle, sondern ich berate sie und sie bezahlt mich dann auch, sodass ich keine Zielkonflikte habe. Und das ist in den USA schon länger der Fall gewesen. Und die sogenannten Financial Advisor in den USA, die haben sich auch in den, man nennt es Assets Under Management, also in der Verwaltung von Vermögen, wirklich verdoppelt in den letzten 5 Jahren. Die sind sehr erfolgreich. Und hier ist es noch nicht so anerkannt, angesehen. Ich war jetzt kürzlich wieder auf der Hauptversammlung von Warren Buffett und kam rein und man fragt mich an der Grenze, Sie sind Financial Advisor oder haben mich gefragt, was ich bin. Ich sag Financial Advisor und das habe ich gleich gemerkt, das ist hoch angesehen. Hier ist das eher nicht so. Und das ist ein bisschen schade. Aber es kommen immer mehr Berater, die eben im Sinne des Kunden beraten. Und ich denke, das sind Berater, die mehr rundum schauen.
Ja.
Ich sage nicht, dass die anderen es nicht auch tun, aber in dem Kreis bewege ich mich von Beratern und bei denen weiß ich, dass sie das machen.
Wie kommt es, dass die Deutschen lieber versteckte Kosten tragen? Also, denn irgendjemand darf ja den Lunch bezahlen, so oder so. Wie kommt das, dass wir Deutschen lieber die versteckten Kosten, die irgendwo reingerechnet werden, tragen, als wirklich jemanden zu beauftragen mit einem Rat?
Ja, woran liegt das? Vielleicht, weil man sich das nicht so klar macht und so nichts denkt, da gibt es gar keine versteckten Kosten.
Ja, Unwissenheit.
Vielleicht. Ich kann mir es nicht erklären, weil eigentlich, vielleicht auch, weil man die Kosten nicht so kennt von den Produkten noch. Gerade wenn man neu ist in dem Markt, weiß man es vielleicht auch nicht. Und das ist vielleicht da natürlich auch eine fehlende Transparenz, glaube ich.
Und dann gibt's vielleicht auch wirklich große Produktgeber, die das ja auch nicht gerade an die große Glocke hängen, weil es natürlich im Moment noch ein tolles Geschäft ist. Aber das wäre ja unser zweiter Takeaway für die Frauen. Investiert in einen produktunabhängigen Rat. Die Advisorin ist da. Es gibt dich, es gibt andere, die unabhängig von den Produkten einen guten Rat geben, mit diesem Horizont, den wir schon besprochen haben, damit die Zeit für uns arbeiten kann. Also das ist vielleicht jetzt einfach auch nochmal unser Teil, um darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, sich auch produktunabhängig beraten zu lassen, denn sonst freut sich nur eine Seite, ne?
Ja, genau. Also es ist halt wirklich mehr im Sinne der Frau dann und sie weiß dann auch selber, dass es um sie geht. Und bei mir ist ja auch der erste Teil, es geht gar nicht ums Produkt zunächst mal. Es geht um ihre Ziele, ihre Wertvorstellung, ihre Familienstruktur, ihre Vermögensstruktur. Das ist eigentlich zentral und nicht das Produkt. Das kommt an zweiter Stelle.
Ja. Du hast jetzt schon mal öfter die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland angesprochen. Gibt's da noch mehr Unterschiede?
Vor allen Dingen, mir geht es immer so, wenn ich in die USA komme, dass die Menschen zuversichtlicher sind. Und das ist sehr wichtig, wenn man investiert. Denn wenn ich nicht zuversichtlich bin, dann habe ich immer Angst, dass etwas ganz Schlimmes passiert. Und dann horte ich eher das Geld um mich. Aber mir entgehen die Chancen der Vermögensbildung. Und dadurch des Lebens, deswegen habe ich auch Leben gesagt, dass ich mir eigentlich wünsche, erträume. Natürlich ist Geld nicht alles, aber es hilft halt zu sehr vielen Dingen, die man sich erfüllen kann.
Ja.
Und man hat dadurch auch, man merkt es dann, die Frauen, die es machen, die sind selbstwirksamer, die haben auch mehr Gestaltungskraft. Denn ich muss mir immer überlegen, wem ich mein Geld gebe, damit machen die etwas, die Menschen. Und wenn ich mein Geld aufs Tagesgeldkonto lege von der Bank, dann verleiht die Bank es weiter. Das ist wie eine Refinanzierung dieser Bank, bei der ich das Geld lasse. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann fördere ich das, was diese Unternehmung macht, die für dessen Aktie ich eben kaufe.
Ja, das dürfen wir nicht. Ich würde gerne mit dir über zwei Szenarien sprechen. Einerseits eine Frau, die aus verschiedenen Gründen heraus einen Batzen Geld hat, vielleicht eine Abfindung, vielleicht eine Erbschaft, was auch immer. Es gibt schon einen großen Teil Geld und andererseits eine Frau, die gutes Geld verdient und schon spürt, die staatliche Altersversorgung, das wird mal nicht so üppig wie das, was ich jetzt gerade hier auf meinem Gehaltszettel habe. Da würde ich gerne gegensteuern. Können wir für beide Szenarien mal skizzieren, was du in der Beratung tun würdest, wie du beginnst, auf was du achten würdest?
Ja, also ich beginne bei beiden Frauen eigentlich gleich, indem ich sie nach ihrer Wertvorstellung frage. Erstmal, was bedeutet überhaupt Geld für sie? Das ist unglaublich wichtig, sich überhaupt selbst mal zu fragen, weil auch diese Einstellung, dieses Mindset dazu führen kann, was mache ich nachher damit? Dann geht es überhaupt um ihre Lebensziele. Was möchten sie erreichen? Die eine Frau, die vielleicht so viel Vermögen hat, möchte es vielleicht möglichst für die Erbschaft ihrer Nachkommen aufbewahren. Eine andere Frau, die vielleicht viel Vermögen hat, möchte es aber lieber jetzt mit einer Weltreise verbrauchen. Also da siehst du schon an den zwei Szenarien, wie selbst die Frau, die viel Vermögen hat, abhängig von ihren Zielen komplett unterschiedliche Strukturen nachher bekommt. Genau. Ein großer Hauptunterschied von beiden ist auch die eine, die sehr viel Vermögen hat, da mache ich mir eine Vermögensübersicht, eine sogenannte Vermögensbilanz, wo ich sage, was hat sie, welche Darlehen hat sie, also welche Verschuldung hat sie. Und in der Regel hat sie so viel Vermögen, dass ich jetzt keinen Finanzplan machen muss. Das würde ich eher bei der Frau machen, die vielleicht gerade gut verdient, die vielleicht aber ein Leben hat, das wo sie nicht genau weiß. Vielleicht setzt sie mal ein paar Jahre aus wegen ihren Kindern, dann wird sie vielleicht selbstständig, die vielleicht heute gerade gut verdient, die aber auch viele Ausgaben hat. Bei ihr würde ich noch einen Finanzplan mit einbauen, wo wir verschiedene Lebensszenarien durchplanen, damit sie weiß, wie viel muss ich denn heute zu welchem Risikograd zurücklegen, damit ich mir später das leisten kann, was ich will.
Wenn der Ruhestand gar nicht mehr so lang hin ist, lohnt sich das noch, was du jetzt gerade beschrieben hast?
Auf jeden Fall. Denn gerade Frauen, die jetzt 60 sind, sage ich mal, die überlegen sich vielleicht, kann ich früher in Ruhestand gehen? Oder kann ich, jetzt hatte ich gerade Freitag eine Dame, die meinte zu mir, jetzt brauche ich eigentlich gar nicht so viel. Aber meine Töchter leben in den USA und in Kopenhagen. Und wenn ich unabhängig bin, meine Mutter ist gerade gestorben, will ich reisen können, da brauche ich viel mehr. Mhm. Eva Maria, kannst du mir das mal rechnen? Wie viel kann ich mir denn dann leisten? Und wie muss ich es dann anlegen? Denn wir müssen ja überlegen, wir wären ja heute im Schnitt 86, 87, 88, glaube ich, Frauen sogar, in die Versicherungsbranche rechnet mit 98.
Wow.
Und ja. Die Dame dieser Mutter war mit 95 gerade gestorben.
Ja, das heißt, ist eine interessante Rechnung.
Mhm. Genau, wir rechnen das auch sehr lange durch.
Mhm. Und wie ist es bei selbstständigen Frauen? Da haben wir ja nochmal mit einem anderen Phänomen zu tun. Die Angestellte, auch wenn sie dann eine kleine staatliche Rente oder eine überschaubare Lebensversicherungsauszahlung, whatever, bekommt, hat ja dennoch ein paar Werte, auf die sie sich stützen kann. Die Selbstständige vielleicht nicht. Hast du da nochmal einen Tipp, wie du darauf guckst und was da vielleicht auch interessante Parameter sind?
Mit den Werten meinst du, was?
Also in dem einen Fall gibt es ja wenigstens dann, ich sag mal, die 2000 Euro staatliche Rente kommen ja dann doch rein, egal wie. Das weiß die Selbstständige unter Umständen dann nicht.
Genau, also die Selbstständige kann sich auch entscheiden, weiter einzuzahlen in die Rentenkasse. Mhm. Das bleibt ihr unbenommen, also so, dass ihr das dann auch später zusteht. Aber gerade sie, wenn sie es nicht machen möchte, für sie kann ich genauso einen Finanzplan rechnen und ihr sagen, was sie sparen müsste monatlich und in welche Risikokategorie, um das später sich leisten zu können, mhm. die Rente. Sie kann sich ja genauso einen Plan machen und dann wird eben der Rentenbaustein kleiner.
Mhm. Es ist wirklich alles eine Sache des Finanzplans und auch des ehrlichen Check-ins. Das höre ich jetzt zumindest raus, dass du ja. da sehr ehrlich und sehr wahrhaftig alles einträgst, was dazugehört und vielleicht auch mal irgendwo eine Null, weil wir doch vergessen haben oder versäumt haben, an der einen oder anderen Stelle gut vorzusorgen. Eben die Chancen haben an uns vorbeiziehen lassen. Nach diesem Check-in, jetzt in allen drei Fällen, wir haben die selbstständige Frau, wir haben die Angestellte gut verdient, und wir haben vielleicht die jetzt schon einen Batzen Geld vor sich liegen hat und den nicht so gerne an die Inflation verlieren möchte. Für alle drei hast du jetzt einen Finanzplan gemacht, einen Vermögensfinanzplan, kann man sagen. Mhm. Wie geht's weiter?
Ja, und dieser Vermögensfinanzplan zeigt dir halt zunächst einmal, was muss ich denn überhaupt zur Seite legen, um mir das leisten zu können, was ich mir erträume. Also da ist natürlich auch die Inflation mit einberechnet, die erwartete, das ist richtig. Mhm. Ja, und dann geht es darum, welche Risikoaffinität hat denn die Persönlichkeit. Also das wird dann getestet und dann folgt auch die Ausbildung, dass sie überhaupt mal sieht, wenn ich in den Kapitalmarkt gehe, wie hat er sich denn historisch verhalten? Also wir gehen all die Szenarien durch, die es historisch mal gab und wie tief es gestürzt ist und wie lange es dauerte, bis es wieder hochging. Und sie kriegt auch dann so Erfahrungswissen, wie sie sagt, oh Gott, mitten im Zweiten Weltkrieg steigt die US-Börse um über 40%. Also sie lernt so ein bisschen, dass der Aktienmarkt nicht heute lebt, sondern in der Zukunft. So, und dann geht es natürlich auch noch darum, dass man vielleicht auch noch andere Produkte mit hereinbringt, der privaten Märkte. Bei sehr Vermögenden macht das durchaus Sinn. Man kann sich auch Edelmetalle anschauen, man kann sich auch mal den Kryptomarkt anschauen. Macht es denn Sinn, ein bisschen Bitcoin mit sich zu überlegen? Ja, und dann ist natürlich auch sehr die Frage des Zeithorizontes.
Mhm. Das macht einen Unterschied, ne? Ob ich noch 20 Jahre vor mir habe, der ich damit rechne, dass noch ein festes Gehalt reinkommt oder nur 5.
Auf jeden Fall. Du musst ja nur überlegen, wenn du 7% Ertrag hast, beispielsweise pro Jahr im Schnitt, dann hast du dein Vermögen nach 10 Jahren verdoppelt. Mhm. Nach 20 Jahren vervierfacht. Nach 30 Jahren verachtfacht. Nach 40 Jahren versechzehnfacht. Also du siehst es schon, wenn du natürlich früh beginnst, dann hast du diese Altersarmutssorgen viel weniger, weil es exponentiell steigt, dein Vermögen. Mhm. Und wir denken aber als Menschen linear. Wir können uns das oft gar nicht vorstellen.
Ja.
Jetzt habe ich trotzdem noch was Gutes für Damen, die schon älter sind. Auch wir haben ja noch 30, 40 Jahre vor uns mit 60.
Ja.
Das heißt, wir können hier durchaus noch viel wirken lassen. Und müssen ja auch das, was wir jetzt die nächsten 5 Jahre brauchen, können wir auch anders anlegen als das, was wir in 15, 20 Jahren dann brauchen.
Also wir müssen es unterscheiden. Ne? Wir dürfen Häufchen machen. Das darf dann arbeiten, das so, das so, das so.
Mhm. Genau, ich mache mir meine Geldtöpfe. Das ist auch ganz wichtig, dass ich mir diese mentalen Geldtöpfe mache, dass ich nie in Notsituationen gerate. Wenn der Aktienmarkt zum Beispiel nach unten bricht oder die Immobilien einbrechen oder was auch immer passieren kann auf dieser Welt, das darf mich nicht aus der Ruhe bringen, sondern ich kann diversifizieren und ich kann die Zeit für mich wirken lassen.
Ja, sehr guter Tipp, finde ich. Apropos Immobilien, spielen die bei dir in deinem Portfolio und auch in deiner Beratung eine Rolle?
Was man oft gar nicht so mitbekommt, ist, wenn man in den Aktienmarkt geht, geht man automatisch auch in den Immobiliensektor. Weil alle Unternehmen sind letztendlich auch an der Börse notiert. Vor allen Dingen in den USA, die 70% des Kapitalmarktes nach Marktkapitalisierung ausmachen. Das heißt, alle ausstehenden Aktien mal deren Aktienpreis. Also der Kapitalmarkt ist sehr groß in den USA, riesengroß. Da haben wir schon viel Immobilien dabei. Wer dann unbedingt Immobilien möchte, kann auch in spezielle, sehr diversifizierte Immobilienfirmen gehen. Das müsste man aber separat machen, weil ich kann keine Einzeltitel vermitteln. Immobilien selber, da arbeite ich mit Partnern, die vermittle ich jetzt konkret nicht, aber da kann ich weiterreichen an Maklern, wenn man Immobilien will. Aber ich habe durchaus interessante Immobilien noch an der Hand, wo ich sage, die könnten auch interessant sein wie Pflegeimmobilien oder eben spezielle geschlossene Produkte, die einen sehr langen Track Record haben mit Top-Managern. Da muss man halt viel erfahrener sein im geschlossenen Bereich, weil man halt mehr von diesem einen Manager abhängig ist.
Mhm. Und das ist ja eigentlich gegen deine sonstige Strategie, zu diversifizieren und unabhängig zu sein so unabhängig wie möglich zu sein.
Ja, dann muss ich halt diversifizieren auf meiner Vermögensebene, dass ich halt nur einen kleinen Teil da reingebe.
Der Topf darf überschaubar sein. Ja, finde ich toll. Ja, genau.
Das ist die Kapitalallokation, die ich halt habe. Also selbst wenn ich in einen Topf gehe, der noch 20, 30 Jahre hat, kann ich ja sagen, mit diesem Topf arbeite ich risikoaffiner oder weniger risikoaffin. Mhm. Dann kann ich noch einen Topf haben, in dem ich vielleicht mir den nächsten Urlaub leiste. Und dann habe ich einen Topf für meine täglichen Ausgaben.
Ja, wichtig.
Und innerhalb der Töpfe kann ich ja wieder diversifizieren.
Gibt es einen Tipp, der für uns alle richtig ist? Stand heute einen heißen Tipp oder sagst du, nee, ich kann das gar nicht. Ich muss immer erstmal die Werte, die Horizonte, den Plan kennen und eben auch die Risikoaversion. Oder gibt's sowas, wo du sagst, Mensch, ihr lieben Frauen, die das jetzt hört, ganz ehrlich, ihr könnt nichts falsch machen, indem ihr.
Ihr könnt eigentlich nichts falsch machen, indem ihr anfangt, überhaupt mal zu investieren in ein diversifiziertes Aktienportfolio. Und das auf regelmäßiger Basis. Dazu muss ich keine Millionärin sein, auch nicht Hunderttausende verdienen. Das geht schon bei kleinem Lohn.
Bei welchem würdest du sagen, man ist auch bei dir in der Vermögensberatung richtig? Können wir das auch schon benennen, damit wir jetzt auch einfach den Aufruf mal starten können? Ihr Lieben, meldet euch, wenn ihr Pünktchen.
Also eine Beratung bei mir, würde ich sagen, ist sinnvoll ab 200.000 liquidem Vermögen.
Mhm. Einfach, ja. Weil dann sich auch die Investition in die Beratung gut lohnt und weil sich es dann auch wieder reinspielen kann, nehme ich einfach mal an, oder?
Ja, genau, das ist das eine. Und das andere ist auch, dass es halt sonst relativ, aber im Grunde ist es das gleiche, relativ prozentual zu teuer wird vom Vermögen. Mhm. Für die meisten, für manche andere mag es sich auch lohnen mit weniger, aber für die meisten wird es dann zu teuer. Die erschrecken dann, weil wir ja auch gewöhnt sind, dass Finanzberatung erstmal nichts kostet.
Scheinbar nichts kostet.
Genau. Also natürlich kostet sie eine Menge, aber scheinbar nichts kostet.
Ja, also alle, die jetzt sagen, doch, das interessiert mich aber, ich bin auch vielleicht jung genug oder auch meine Tochter ist jung genug, mein Patenkind ist jung genug, dass sich das auf jeden Fall rechnen wird, überhaupt mal in diese Denke zu kommen. Die sind natürlich herzlich eingeladen, sich bei dir zu melden, liebe Eva-Maria. Wir werden auch alle Kontaktdaten unter dieser Folge verlinken. Ansonsten ist das, glaube ich, ein guter Richtwert, 200.000 liquide Mittel, um diese Töpfe, über die wir jetzt gesprochen haben, aufzumachen und ein wirklich intelligentes, evidenzbasiertes System aufzubauen, das später mal richtig, richtig Spaß macht. Darum geht's dir. Das gute Leben darf weitergehen. Es geht nicht darum, sich was abzuknallen, schnapsen, sondern im Gegenteil, heute schlaue Entscheidungen zu treffen. Ja, damit es später auch schön ist, aber auch damit es heute schön ist. Also wenn ich dich gut verstehe, liegt dir das auch am Herzen. Ja, du hast durchaus auch eine Gegenwartspräferenz oder bist du nur die Zukunftspräferenzfrau?
Nein, ich habe natürlich Träume heute. Deswegen ist es ja auch so wichtig, zu sagen, ein Euro ist heute was anderes wert als in 2 Jahren. Weil wir einfach neben der Inflation die Geldentwertung haben, weil wir seit der Finanzkrise einen enormen Zuwachs an Geldmenge im System haben, von den Zentralbanken geprägt und jetzt auch schon wieder eine Zinssenkungstendenz haben. Auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem auch Frauen mitgeben, die schon älter sind, wie ich zum Beispiel. Es lohnt sich in jedem Fall. Denn diese Kosten, das ist gering im Vergleich zu dem, was kommt, was mir an Möglichkeiten gegeben wird. Denn die eigentliche Kraft ist ja der Finanzmarkt, der Kapitalmarkt. Das bin ich, ich gebe dir nur weiter. Ich empower aber auch die Frauen und ich bilde sie auch aus. Von mir kriegt jede Frau intensive Videos auch mit, neben meiner persönlichen Ausbildung. Und ich habe immer ein Discovery-Meeting. Das geht mehrere Stunden, damit wir uns wirklich und ich die Person kennenlerne. Und dann ein Investment-Meeting. Und zwischendrin bekommt sie eine intensive Ausbildung. Denn nur mit der Ausbildung wird sie auch empowered und kann guten Gewissens ihre Entscheidung treffen.
Wow. Also die richtigen Entscheidungen durch das gute Wissen und nicht durch vorgefiltertes Wissen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir nochmal darauf hinweisen und freue mich so sehr. Das wäre meine Abschlussfrage an dich. Was wird sich in der Welt ändern, wenn immer mehr und mehr von uns Frauen ihre finanzielle Gestaltungspower entdecken und auch einsetzen?
Ich persönlich glaube, dass die Welt für alle besser wird, für Männer und Frauen besser wird, weil wir einfach, also ich sehe das an vielen Paaren, die ich kenne, aber auch an Menschen, die ich so treffe. Wenn ich mein eigenes Leben unabhängig leben kann, wenn ich meine eigene Gestaltungskraft habe für mein Leben, dann habe ich auch eine ganz andere Selbstwirksamkeit. Und ich weiß nicht, Nicole, wie geht's dir? Möchtest du mit jemand reden, dich austauschen, der dich mit Selbstwirksamkeit triggert sozusagen oder mit jemand, der eher schüchtern ist und abhängig ist von der Person, weil dieser Mensch eigentlich über ihr Leben bestimmt? Und in vielen Fällen geht es natürlich gut, aber es kann ja auch nicht gut gehen. Und mich triggert die Person mehr, die eben diese Selbstwirksamkeit und Gestaltungskraft hat, denn mit ihr kann ich mich auch ganz anders austauschen. Und ich glaube, das gilt für Männer und für Frauen.
Ja. Ich glaube, in dem Moment, in dem wir eigenständig sind und bleiben, zum Beispiel das Bleiben in einer Beziehung eine Option ist, eine Möglichkeit und kein Zwang, werden auch Beziehungen schöner, tiefer, denn sie basieren auf Freiheit und nicht auf einer Hypothek, die man gemeinsam aufgenommen hat. Das finde ich schön, das finde ich im Kleinen schön und das geht dann genauso weiter. Natürlich auch selbstständige Frauen, die Optionen haben, weil sie eben ihre finanzielle Power mit dir entdeckt haben, können ganz andere, weitreichendere, coolere, mutigere Entscheidungen treffen. Also ich freue mich darauf, auf die vielen Frauen, die wir vielleicht auch gemeinsam anstecken, sich heute darum zu kümmern. Denn heute ist auf jeden Fall der zweitbeste Zeitpunkt, sich darum zu kümmern. Der beste wäre gestern gewesen, aber heute ist der zweitbeste. Und ich möchte jede Frau ermutigen, es auch wirklich wörtlich zu nehmen und heute noch Kontakt aufzunehmen mit Professor Dr. Eva-Maria Wagner, Prof. Profit. Das ist wissenschaftlich fundierter Vermögensaufbau und keine Produktscharlatanerie. Ich bin wahnsinnig stolz, liebe Eva-Maria, dass du eine Uplifterin bist, dass wir gemeinsam eine Mission haben und dass wir, glaube ich, jetzt ganz, ganz toll gemeinsam da vorwärts gehen können. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch auch heute hier.
Ich danke dir auch, Nicole. Es hat riesengroßen Spaß gemacht und ich freue mich auf die weitere Zeit mit euch.
Ihr Lieben, macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.